Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hallo Martin.
Hier sind wir also wieder. Geht es dir gut?
Mir geht's gut, aber wie es scheint, kommen wir hier vom Regen in die Traufe.
Ja, so ist es. Die Bibel sagt, dass das geschehen wird. Aber zumindest gibt es doch Hoffnung. Lass uns also mit einem Gebet anfangen und dann mit dem Thema weitermachen. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir hier sein können. Danke für diese wunderbaren Wahrheiten, die du uns in deinem Wort darlegst. Hilf uns, dass sie für uns Sinn ergeben, dass wir diese Dinge auch verstehen und sie in unserem Leben umsetzen und die Welt mit diesen Botschaften erreichen. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, wir haben jetzt die Botschaft des ersten, zweiten und dritten Engels abgeschlossen. Und sie müssen ihre Arbeit in der Welt verrichten, stimmt's? Und dann kommt dieser andere Engel, der diese Botschaft des zweiten Engels wiederholt. Aber mit weiteren Hinweisen. Der zweite Engel war eine Verkündigung, dass Babylon gefallen ist. Auch der Grund für dessen Fall wurde angegeben, weil sie den Wein des ersten Tieres getrunken hatten. Dieses babylonische Konstrukt. Sie tranken diesen Wein, nahmen deren Lehren auf und entfernten sich von der einfachen Klarheit des Wort Gottes. Der dritte Engel lädt sie zur Rückkehr auf den Pfad der Erlösung ein, wie er in der Bibel dargelegt ist. Als Gegensatz zum Weg Babylons.
Ja.
Und dann kommt ein weiterer Engel, der diese zweite Engelsbotschaft wiederholt. Sie soll der dritten Engelsbotschaft Kraft verleihen.
Ja.
Also lass uns das in Offenbarung 18 ansehen. Es ist ein erstaunliches Kapitel. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Das ist genau wie die zweite Engelsbotschaft. Aber dann sagt es uns, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Also Babylon wird von Dämonen kontrolliert.
Ja.
Und Babylon hat einen falschen Geist. Es ist ein böser Geist. Und es ist ein unreiner Vogel. Denn der Heilige Geist ist wie ein reiner Vogel. Er kam auf Jesus wie eine Taube herab. Das ist ein reiner Vogel. Doch hier ist es ein unreiner Vogel. Es ist ein böser Geist. Und warum ist das geschehen? Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Sie haben die falschen Lehren, den falschen Erlösungsplan verinnerlicht. Und die Menschheit verschlang das komplett mit Haut und Haaren. Und deshalb gibt es den Zorn. Nicht, weil Gott rachsüchtig ist, sondern weil sie sich selbst von der Quelle des Lebens trennten. Nun, wer sind die, die es getrunken haben? Nun, die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Martin, wir müssen uns also vor Politik hüten, stimmt's?
So ist es, halt dich da raus, denn sie alle sitzen am gleichen Tisch.
Bleib weg davon. Aber wir erhalten noch mehr Informationen. Und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Martin, die Kaufleute der Erde werden von Babylon kontrolliert.
Ja, das heißt, wer sind die Kaufleute? Das sind die ganzen Finanzplätze, die Einkaufszentren,
alles.
Alles, was mit Geld zu tun hat.
Wer kontrolliert das Finanzsystem? Babylon kontrolliert es. So sagt es die Bibel. Sie ist eine Behausung der Dämonen geworden. Sie hat einen falschen Heiligen Geist. Sie hat falsche Lehren. Und die Könige der Erde machen gemeinsame Sache mit ihr und erzwingen ihre Lehren und Vorschriften. Und die Kaufleute der Erde stellen sicher, dass sie reich wird und noch mehr Güter erhält. Alle möglichen Güter. Und die Menschheit wird versklavt. Nun gut, Vers 4 lautet, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Das ist ein genereller Aufruf, sich vom babylonischen System zu trennen.
von der ganzen Sache. Wessen Volk? Gottes Volk.
Damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftigt werdet. Sünde ist per Definition die Übertretung des Gesetzes. Sie sind gegen Gottes Gesetze, also trennt euch von ihnen. Sonst empfangt ihr deren Plagen. Das ist eine überaus machtvolle Botschaft. Entweder richtet man sich danach oder man verspielt sein ewiges Leben. Warum? Denn ihre Sünden reichen mittlerweile bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Ihre Ungerechtigkeiten durch alle Zeitalter hindurch. Sie sind alle in Gottes Buch aufgezeichnet.
Aus der ganzen Zeitspanne von etwa 6000 Jahren, in denen Sünde geduldet wurde.
Ja, dieses babylonische System, zuerst in seiner heidnischen Form, dann in seiner christlichen Form und schließlich in seiner Form als religiöses Konglomerat, das alle Systeme in seine Mitte hineingespült hat. Es muss aufgedeckt werden und es wird vernichtet werden. Lass uns sicher gehen. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. 1. Johannes 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit oder die Übertretung des Gesetzes. Wie die King James es ausdrückt, Babylon ist ein Gesetzesübertreter. Sie haben Gottes Gesetz verlassen, damit haben wir uns schon sehr eingehend befasst. Jakobus 2, Vers 9. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde. Das heißt, wenn ich auf sie höre, dann werde ich ihrer Sünden teilhaftig.
Ja, wenn man anerkennt oder selbst tut, was sie verlangen, geht man in diese Falle.
Richtig, denn sie brechen Gottes Gesetz und sie reichen uns ihren Weinkelch und sagen, trinke und sündige mit uns. Wenn ich also auf ihre Aussagen höre, anstatt auf die Aussagen, die in diesem Buch dargestellt sind, dann werde ich zum Teilhaber an ihren Sünden.
Zudem ist die Sache doch die, dass das meistens die politisch korrekte Version ist.
Ja, man wird politisch sehr korrekt sein, wenn man Gottes Gesetz bricht.
Und dann wird man im Widerspruch zu Gott stehen.
Ja, denn Satan sagt in der okkulten Gesellschaft, tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Wir können sicher sein, dass Babylon per Definition ein Übertreter von Gottes Gesetz ist. Und offensichtlich gibt es einen Willenskonflikt. Warum heißen wir Clash of Minds, Martin?
Weil es in der Welt zwei Geisteshaltungen gibt und die prallen aufeinander.
Ja, sie prallen aufeinander, weil der jeweilige Wille dahinter aufeinander prallt. Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Tut die Erde den Willen Gottes, so wie es im Himmel geschieht?
Nein.
Nein, Markus 3, 35. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Wie qualifizieren wir uns also, dass wir unter Gottes Kinder gerechnet werden?
Man muss seinen Willen tun.
Gut, lass uns auf Nummer sicher gehen, Epheser 6, Vers 6. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun.
Also nicht, was Menschen wollen, sondern das, was Gott möchte.
Richtig, oder Hebräer 10, Vers 36. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Martin, ist eine Bedingung daran geknüpft?
Ja.
Ja, man wird die Verheißung nicht erlangen, wenn man nicht Gottes Willen tut.
Und wie wir es auch schon früher und in der letzten Folge erwähnten, geht es doch letztlich darum, dass es eine Voraussetzung gibt. Jeder hat eine Forderung. Sogar Babylon hat Forderungen.
Ja, sie ignorieren die Forderungen Gottes und setzen ihre Forderungen um.
So ist es. Also sogar wenn man Teil ihres Systems sein möchte, wird man sich an Forderungen halten müssen.
Ja. Oder 1. Petrus 2, Vers 15. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Oder Kapitel 3, Vers 17. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Haben Menschen durch alle Zeitalter hindurch wegen Babylon gelitten?
Wir können uns die Welt heute ansehen und es ist eine Konsequenz der babylonischen Lehre.
Ja, 1. Johannes 2, Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Martin, die Bibel ist so deutlich, es ist eine Wahl. Römer 2, Vers 7. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Das ist ein Motiv, das sich durch die ganze Bibel zieht. Jakobus 2, Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, das ist das Gesetz der 10 Gebote. Nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So handelt ihr recht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist eine Kurzfassung der zweiten Tafel des Dekaloges.
So ist es.
Wie verhält man sich gegenüber seinen Nächsten? Und in der ersten Tafel geht es darum, wie man sich Gott gegenüber verhält. Nun, was ist das Gegenteil von Guten tun? 2. Könige 17, Vers 13. Ja, wenn der Herr gegen Israel und Juda durch alle Propheten und alle Seher Zeugnis ablegte, indem er ihnen sagen ließ, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und meine Satzungen nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich durch meine Knechte die Propheten zu euch gesandt habe. Martin, könnte es noch deutlicher als hier sein?
Nein, ganz und gar nicht. Ja, schon. Etwas kürzer. Jesus sagte es so, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote.
Ja, das muss man tun. Und wenn man sagt, dass man es nicht tun muss, dann ist man ein Lügner, richtig? Martin, es ist ganz deutlich ein Kampf zwischen zwei Geisteshaltungen. Lass uns bei Offenbarung Kapitel 18 weitermachen, denn der Engel ist noch nicht fertig.
Nein.
Es zieht sich noch durchs ganze Kapitel, aber wir wollen das Wesentliche sehen. Vergeltet ihr auch, wie auch sie euch vergolten haben, und zahlt ihr das Doppelte heim, gemäß ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. Martin, es muss einen Grund geben, warum Gott mit Babylon so hart ins Gericht geht, richtig? In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Sie ist ziemlich eingebildet. Sie denkt, dass sie alles unter Kontrolle hat. Und sie ist keine Witwe, sie hat einen Ehemann. Aber leider hat sie den falschen Ehemann. Der Drache ist ihr Ehemann. Es sollte Christus sein. Denn sie stellt sich selbst als christliche Organisation dar.
So ist es.
Und um sie herum befinden sich wie Kinder all jene, mit denen sie verbunden ist. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger. Und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Martin, die Bibel nennt sie eine Hure. Die Strafe für Hurerei war Steinigung. Außer es war die Tochter des Priesters. Da war die Strafe Verbrennen. Martin, sie ist eine Priesterin, sie ist eine Kirche. Deshalb ist ihre Strafe Verbrennen. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuerbrunst sehen. Sie wird also bloßgestellt werden.
Und das kommt erst, wenn die Plagen anfangen zu fallen.
Ja, ganz am Ende werden sie ihre Vernichtung sehen und wehklagen. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Interessant, dass das Wehe auch wiederholt wird.
Genau, auch zweimal.
Wie das Gefallen, Gefallen. Wehe, wehe, denn es war Kirche und Staat als Einheit. Deshalb wehklagen die Könige, denn sie wissen, dass sie genauso verloren sind.
Kirche und Staat sind zusammen mit Babylon gefallen.
Du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Martin, dieses System wird vernichtet werden. Wir müssen wissen, warum.
Und darum gibt es auch den Ruf, herauszukommen. Kommt heraus.
Ja, wenn wir die Geschichte in Offenbarung Kapitel 17, Vers 6 aufgreifen, heißt es dort, und ich sah die Frau, das ist diese Kirche, berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Martin, wenn jemand nur einen kleinen Teilbereich ihrer bösen Taten wissen möchte, dann sollte er Foxes Buch der Märtyrer lesen.
Stimmt. Ich habe ein paar Mal versucht, das Buch fertig zu lesen.
Dieses Buch ist unglaublich. Weißt du, in der frühen Zeit des Protestantismus stand dieses Buch Seite an Seite mit der Bibel im Regal. Damit niemand vergessen würde, dass diese Frau, diese Kirche, der römische Katholizismus berauscht war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Märtyrer für Jesus Christus. Wie sie Millionen Menschen folterten. wie die Inquisition sie unbarmherzig auf die Folterbank zerrte, sie mit Feuer verbrannte. So schreckliche Folterqualen. Wir zeigten ja in anderen Vorträgen die fürchterlichen Werkzeuge, die sie dazu verwendeten. Martin, ihr Becher ist voll. Wie könnte sie jemals, jemals gut machen, was sie über die Jahrhunderte hindurch anrichtete? Martin, die Ankündigung des Falles von Babylon soll vom Engel in Offenbarung 18 wiederholt werden, nachdem die Botschaft des dritten Engels seine Arbeit vollständig getan hat. Die Botschaft wird der dritten Engelsbotschaft zusätzlich Kraft verleihen und vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn den lauten Ruf ausmachen. Es ist die letzte Einladung an die Menschheit. Trennt euch von ihr und kommt heraus aus ihr.
So ist es. Und das beginnt schon.
Und wohin, wenn man sich trennt? Zu denen, die Gottes Gebote halten und den Glauben Jesu haben.
So ist es.
Diese Schriftstelle, Offenbarung 18, Verse 1, 2 und 4, weist vorwärts auf eine Zeit, da die Ankündigung des Falles Babylons, wie sie der zweite Engel in Offenbarung 14 macht, wiederholt wird, erwähnt aber zudem die Verderbnisse, die in die verschiedenen Gemeinschaften, aus denen sich Babylon zusammensetzt, eingedrungen sind, seitdem jene Botschaft im Sommer 1844 zuerst verkündigt wurde. Diese Ankündigungen bilden mit der dritten Engelsbotschaft die letzte Warnung an die Bewohner der Erde. Martin, das war's. Das ist die letzte Botschaft.
So ist es.
Es ist der laute Ruf. Entweder hört man darauf und hält sich daran und handelt gemäß dem Drängen des Heiligen Geistes, oder man wird die Lehren der Teufel und den falschen Geist annehmen.
Und er ist Teil der Botschaft, um zu zeigen, wie seit 1844 die Organisationen und Kirchen und alle anderen zu dieser Tiermacht zurückgekommen sind.
Richtig. Offenbarung 18, Vers 11. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Also kann auch die Wirtschaft nicht von Babylon getrennt werden.
Nein.
Martin, bist du sehr glücklich damit, wie die Wirtschaft auf der Welt abläuft?
Nein, das ist schrecklich.
Ja, es ist sehr angenehm, wenn man zur Tankstelle fährt, um wieder aufzutanken und man sieht, dass sich alle Preise in den letzten paar Tagen verdoppelt und verdreifacht haben. Und es macht Ihnen Spaß, richtig?
Ja, stimmt. Alles wird teurer, und zwar wegen aller möglichen Faktoren, die nicht einmal Sinn ergeben.
Die nicht einmal existieren. Man legt einfach Pipelines still oder was man sonst alles machen möchte, aber lass uns da nicht weitermachen.
Nein, das sind nur Dinge, die einem zeigen, dass einem die Hände total gebunden sind.
Man ist völlig vom System abhängig. Martin, da gibt es wunderbare Typologien in der Bibel. Im Alten Testament gab es ähnliche Situationen, die auf eine größere Realität am Ende hinweisen und im Detail beschrieben werden. Ich wünschte, wir hätten Zeit, um die Kapitel 26, 27 und 28 im Buch Hesekiel durchzugehen. Denn dort wird diese Typologie in so vielen Details präsentiert. Das ist wirklich erstaunlich. Lass uns nur ein paar Schnipsel davon betrachten. Hesekiel 26. Diese Kapitel befassen sich mit zwei Mächten, mit dem Fürsten von Tyrus und dem König von Tyrus. Doch diese sind ebenfalls eine Typologie einer größeren Realität. So spricht Gott der Herr zu Tyrus. Werden nicht von dem Getöse deines Falls, von dem Seufzen der Erschlagenen, von dem Morden in deiner Mitte die Inseln erheben? Und alle Fürsten am Meer. Nun, das Meer steht in der biblischen Prophetie für die Nationen. Die Wasser, die man sah, waren Völker, Völkerscharen und Nationen und Sprachen, richtig? Die Fürsten des Meeres, also alle Nationen, werden von ihren Thronen herabsteigen. Sie werden ihre Mäntel ablegen und ihre gestickten Gewänder ausziehen. In Schrecken werden sie sich kleiden, auf dem Boden sitzen. Sie werden jeden Augenblick erzittern und sich über dich entsetzen. Die Fürsten der Welt steckten also mit Tyrus, dass es ein Typus für Babylon ist, unter einer Decke.
Das englische Tyre ist nur ein anderer Name für Tyrus.
Ja, Tyrus, das war die Stadt, die zerstört wurde. Es gab die Prophezeiung, dass es ins Meer geworfen würde. Es dauerte mehr als 300 Jahre, bis diese Vorhersage sich bis aufs i-Tüpfelchen erfüllte. Aber diese Einzelheiten werden wir nicht näher betrachten. Eine erstaunliche Prophezeiung.
Das hört sich ähnlich an wie dem Tier nachstaunen.
Richtig. Man hatte also die Könige der Welt, die mit ihr Hurerei trieben. Und die Fürsten des Meeres. Seefahrt. Wir stehen beispielsweise unter Seerecht. Es ist ein marines System. Aber das ist eine sehr lange Geschichte. Du Menschensohn, stimme ein Klagelied über Tyrus an und sprich zu Tyrus, die am Meeresstrand liegt und mit den Völkern Handel treibt nach vielen Inseln hin. Hier haben wir wieder den Handelsaspekt, den wir schon in Offenbarung Kapitel 18 aufgegriffen haben. So spricht Gott der Herr, Tyrus, du hast gesagt, ich bin von vollkommener Schönheit. Deine Grenzen liegen mitten im Meer und deine Bauleute haben deine Schönheit vollkommen gemacht. Brüstete Babylon sich nicht damit?
Ja, wenn man sich nur das Gefunke ansieht.
Ja, Tarsis-Schiffe zogen für dich dahin mit deinen Tauschwaren. Davon wurdest du sehr reich und geehrt im Herzen der Meere. Hier hat man also dieses System, das den Handel kontrolliert. Alle Einwohner der Inseln sind entsetzt über dich und alle ihre Könige sind von Schauder erfasst, ihre Angesichter beben. Die Kaufleute unter den Völkern zischen über dich. Du bist zum Schreckbild geworden und bist für immer dahin. Das war also der Typus. Und im Antitypus geschieht das jetzt mit Babylon. Geht man in diesem Kapitel weiter, wird man sehen, dass alle Nationen aufgezählt werden, eine nach der anderen und traurigerweise Juda und das Volk Gottes ebenfalls. Sie sind auch in diesem System eingesperrt. Dann kommt man in Hesekiel 28 zu diesem Fürsten und dem König. Menschensohn, sprich zu dem Fürsten von Tyrus. So spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer.
Genau.
Genau das, was auch der Fürst von Babylon sagt. Da heißt es, ich sitze als Königin und werde nie eine Witwe sein und werde kein Leid sehen, der sich in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt, wie es im 2. Thessalonicher heißt.
Genau.
Da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist, und weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst. Siehe, du warst weiser als Daniel. Das ist eine große Aussage. Der Junge hat Ahnung. Kein Geheimnis war für dich im Dunkeln. Er hat Teil an allen Geheimnissen und Geheimgesellschaften.
Und man kann sogar sagen, Überwachung.
Ja, wer ist also in dieser modernen Zeit dieser Fürst von Tyrus? Nun, er ist der Fürst des babylonischen Systems und heute wäre es der Papst.
Ja, der Papst.
Durch deine Weisheit und deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deinen Schatzhäusern aufgehäuft. Das reichste System auf der Welt ist der Vatikan.
Ja, definitiv der Vatikan.
Durch deine große Weisheit und deinen Handel hast du deinen Reichtum gemehrt und wegen deines Reichtums hat sich dein Herz überhoben. Darum spricht Gott der Herr so, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast. Wird er vernichtet werden, richtig? Beansprucht das Papsttum die Position der Göttlichkeit für sich?
Definitiv.
Lass uns dieses Zitat von Papst Leo ansehen. Päpstlicher Anspruch auf Göttlichkeit. Neben zahlreichen päpstlichen Behauptungen aus dem Mittelalter, Gott auf Erden zu sein, haben moderne Päpste sich von solchen Ansprüchen nicht distanziert. Wir sahen im Geiste jene ungezählte Menge, die dem Ausdruck des Jubels aller Katholiken ganz fremd gegenüberstanden, teils, weil zu ihnen noch nicht die Kunde der frohen Botschaft gedrungen ist, teils, weil ihnen, wenn sie auch den christlichen Namen tragen, das Glück des katholischen Glaubens geraubt ist. Tief hat uns diese Tatsache bekümmert und sie bekümmert uns noch. Was für eine Gotteslästerung.
Uns großgeschrieben.
With a capital U.
Yes, let
ja, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Denn es ist uns unmöglich, ohne tiefen Schmerz daran zu denken, dass ein so großer Teil der Menschen fern von uns großgeschrieben, wie auf einem Irrwege handelt. Da wir auf Erden Gottes Stelle vertreten. Sie meinen, diese Macht zu haben, das ist so eine lächerliche Aussage. Wir können andere zeigen, die noch viel schlimmer sind.
So ist es.
Wir nehmen Gottes Stelle auf Erden ein. Was kann ich anderes sein als Gott? Also sie haben so viele Aussagen, die müssen wir nicht alle lesen.
Und genauso wichtig ist das, was du in der Einleitung erwähnt hast. Sie haben sich davon nicht distanziert.
Nein, die Leute sagen, ach, das sind mittelalterliche Päpste. Aber vergiss nicht, sie sind unfehlbar.
Ex cathedra.
Lass uns zu einem modernen Papst gehen. Lass uns ansehen, was Johannes Paul II. Zu sagen hatte. In anderen Traktaten von Catholic Answers zeigten wir, dass die Kirchenväter anerkannten, dass Jesus Petrus zum Felsen machte, auf den er seine Kirche bauen würde. Dass das Petrus ein besonderes Primat gab, dass Petrus nach Rom ging und dass er dort Nachfolger hinterließ. Was natürlich ein Haufen Unsinn ist.
Ja.
Denn der Fels ist immer Jesus Christus. Petrus hatte definiert, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes war. Er war der Messias. Und Jesus sagte, auf diesen Felsen, auf diese Aussage ist die Kirche gebaut.
Ja, tatsächlich sagte Jesus Petrus damit, ich bin der Fels. Und darauf ist die Kirche gebaut. Du bist Petrus.
Ja.
Der Kieselstein.
Ja, der Kieselstein. Sie beanspruchen diese Macht für sich. In diesem Traktat werden wir zeigen, dass sie auch verstanden, dass die Nachfolger von Petrus teilhatten an seiner besonderen Autorität oder dem Primat. Auf mannigfaltige Weise bestätigen die Väter die Tatsache, dass die Kirche von Rom die zentrale und autoritativste Kirche war. Sie halten wie Ignatius von Antiochien fest, dass Rom den Vorsitz unter den anderen Kirchen innehat. Und dass, wie Irenäus erklärt, wegen Roms höherer Herkunft alle Kirchen mit Rom übereinstimmen müssen. Martin, das ist moderne Geschichte. Niemand kann sagen, dass die römische Kirche sich verändert hat. Das ist im höchsten Maße arrogant.
Und alle Systeme sind Teil dieses Ganzen.
Richtig. Deshalb haben sie dieses babylonische ökumenische System. Deshalb können Sie auch diesen Satz hinzufügen. Sie sind auch bezüglich der Tatsache eindeutig, dass es die Gemeinschaft mit Rom und dem Bischof von Rom ist, die einen die Gemeinschaft mit der katholischen Kirche sein lässt. Martin, muss man Fratelli Tutti sein?
Um Teil davon zu sein.
Wir hatten schon behandelt, dass man das natürlich nicht tun kann.
Ja, deshalb lautet diese Botschaft ja auch, kommt aus ihr heraus, mein Volk.
Ja, und selbst wenn Papst Franziskus selbst nicht auf der Bühne gestanden und gesagt hat, ich bin Gott, tut er es mit Sicherheit hier. Er besitzt die Arroganz, mit vier lebendigen Wesen um ihn herum auf einen großen weißen Thron zu sitzen, wobei zwei Cherubinen ihn einrahmen. So lautet die Beschreibung von Gott, wie er auf seinem großen weißen Thron sitzt. Martin, das ist Arroganz, das ist Blasphemie. Papst Franziskus leitete die Vesper am Hochfest der Bekehrung des heiligen Paulus am 25. Januar 2014, womit er in die Basilika St. Paul vor den Mauern die Gebetswoche für die christliche Einheit abschloss. Während er wie Gott auf dem Thron sitzt, was für eine Blasphemie, möchtest du Teil dieses Systems sein?
Schau, wenn man sich damit in Einheit befindet, anerkennt man auch, was er tut.
Absolut. Lass uns jetzt den König von Tyrus betrachten. Der Fürst ist sein Repräsentant. Wer ist nun der König von Tyrus? Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Dann werden all diese Edelsteine erwähnt und es heißt, deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Stein. Hier wird Satan beschrieben, als er noch Luzifer war.
So ist es.
Er ist der König von Tyrus. Wer gibt nun dem Tier Kraft und große Vollmacht?
Der Drache.
Der Drache. Man hat diese beiden. Man hatte den Fürsten und den König. Man hatte den Fürsten, der das Tier ist, und man hatte den König, der Drache oder Satan ist. Das gleiche System. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte.
Wieder einmal.
Ja, wieder einmal ein Händler. Ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden. Und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Martin, können wir sehen, dass Offenbarung 18 der Antitypus dieser Kapitel in Hesekiel ist?
Oh, definitiv, ja.
Stimmt's? Und die Konsequenzen werden die gleichen sein?
Ja, die gleichen.
Völlige Vernichtung.
Fast als ob es Gott sehr deutlich machen möchte. Ich gab euch den Typus, einen Antitypus, und dann bestätigte er es in Offenbarung.
Wir lesen also, dass Babylon sich so verschlimmert, dass es zu einer Behausung der Dämonen wird. Sie waren schon immer eine Behausung der Dämonen. Aber sie fügten noch einiges dazu und die Protestanten schlossen sich ihnen an und opferten auf dem Altar der Gesetzlosigkeit die wunderbare Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben. Sie wurden Teil von Babylon. Das Resultat ist, dass man zu einer Behausung von Dämonen wird. Martin, wenn man in der heutigen Welt das tun will, was die Bibel sagt, wird man als Fundamentalist getadelt, richtig? Nachdem das Papsttum von Gottes Wort abgerückt ist, muss es jeden als Fundamentalisten verdammen, der sich ans Wort Gottes hält.
Tatsächlich war Fundamentalist eine positive, gute Bezeichnung für einen Christen.
Jetzt ist es ein Schimpfwort geworden.
Es ist zu einem Schimpfwort geworden, weil es das völlig ablehnt, was man laut dem Papsttum machen sollte.
Richtig. Ich möchte dem Papsttum öffentlich sagen, ich bin ein Fundamentalist und ich bin darauf sehr stolz. Denn ich glaube jedes Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht.
Dem pflichte ich bei.
Du pflichtest mir bei? Du steckst in großen Schwierigkeiten, Martin. Lass uns einen Blick darauf werfen.
Nur so zur Info. Ein paar der Clips, die wir zeigen werden, haben wir der Filmreportage Mystified entnommen, die von Chris Lang stammt. Eine wirklich gute Doku. Und ich setze den Link in die Videobeschreibung. Man kann es sich auf YouTube ansehen.
Ja, ich denke, es ist wunderbar, dass dieser Link da ist und die Leute es sich ansehen können. Eine wirklich gute Idee.
Stephanie ist eine Fundamentalistin. Dieser Begriff entstand Anfang des 20. Jahrhunderts für Protestanten, die glaubten, dass die Bibel die absolute Wahrheit Gottes für die Menschheit ist. Papst Johannes Paul II. Versuchte diesen Begriff als etwas Schlimmes neu zu fassen. Und 1999 drängte er ein interreligiöses Gremium mit 200 religiösen Führern, christliche Fundamentalisten, zu verdammen. Die Gruppe stimmte zu, dass religiöse Fundamentalisten, die sich weigern, der globalen ökumenischen Bewegung zuzustimmen, zum Schweigen gebracht werden sollten. Der jesuitische Papst Franziskus, der sagt, dass seine Spiritualität direkt vom Zweiten Vatikanum kommt, verbreitet die gleiche Botschaft. Eine fundamentalistische Gruppe ist, auch wenn sie niemanden schlägt, gewalttätig.
Wir müssen bei jeder Art von Fundamentalismus besonders wachsam sein.
Bei dem heutigen Zustand der Welt brauchen wir eine Stimme der Moral, wie Papst Franziskus. Der Fokus auf die Menschheit ist gerade jetzt ausschlaggebend, denn es herrscht eine solche Polarisation und auch Gespaltenheit und Konflikte in der Welt.
In den letzten Jahren brachte Papst Franziskus eine Koalition von Führungskräften zustande, die einige der größten und mächtigsten Unternehmen auf der Welt repräsentieren. Laut der Presseerklärung stellt die Partnerschaft die Mitglieder der Koalition unter die moralische Führung des Papstes. Papst Franziskus präsentiert ein Papsttum, das dem Anschein nach freundlicher und sanfter ist. Schließlich sagte er, dass seine Spiritualität direkt aus dem Zweiten Vatikanum kommt. Hat das Papsttum sich verändert? Nein! Das Recht auf religiöse Freiheit ist kein vorgebliches Recht auf Irrtum und hat angemessene Grenzen, die dazugehörig sind, entsprechend den Anforderungen des Gemeinwohls.
Denn all diese Geschichten, die ihr über Papst Franziskus gehört habt, dass er all seine Freunde in seinem Papamobil mitnimmt und auch darüber, dass er hinausgeht, um Menschen zu besuchen, er ist genauso und hat seine Flecken nicht verändert.
Martin, ein Leopard kann doch seine Flecken nicht ändern, richtig?
Nein.
Sie ist immer noch dieselbe. Sie hasst die Bibel und die Einzelpersonen, die der Bibel glauben.
Um das auch gleich ganz deutlich zu machen, sie hassen diejenigen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben.
Ja, und wenn jemand es anzweifelt, dass sie die Bibel hassen, nun, sie hassen eine bestimmte.
So ist es.
Sie hassen den Textus Receptus.
Ja.
Und sie haben die Bibel, ganz speziell die King James, jene giftige Otter genannt und nahmen für sich in Anspruch, sie vernichten zu wollen.
Ja.
Martin, sie ist also eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Wir müssen uns ansehen, wie das voranschritt. Martin, sie hat auch den Anspruch, dass sie keine Kinderlosigkeit kennen wird. Nun, Ratzinger, Papst Benedikt, war derjenige, der sagte, dass sie die Mutter aller Kirchen ist. Sie ist nicht die Schwester. Und die Kinder müssen zu ihr zurückkehren. Der Protestantismus, genau wie alle anderen Kirchen, die sich von ihr trennten, müssen zurückkommen. Und in einem Parallelvers zur Offenbarung erhebt sie den Anspruch, dass sie keine Kinderlosigkeit erheben wird.
Ja.
Sie wird zurückkommen. Wenn man zu Babylon zurückkehrt, wird man Teil von Babylon. Lass uns sehen, wie die Kirchen sich wieder der Macht von Babylon unterworfen haben.
Und interessanterweise war das seit 1844.
Ja, es sind all die Verderbnisse, die seit 1844 hineingekommen sind. Vergiss nicht, dass 1844 die ökumenische Bewegung begann. Wir hatten dieses Zitat in der letzten Folge.
Und das war dann auch die Zeit, in der die Drei-Engels-Botschaft verkündet werden musste.
Richtig, denn da fing es an.
Eure Heiligkeit, darf ich Ihnen Reverend Wesley Granberg Michelson, Generalsekretär der Reformierten Kirche in Amerika, vorstellen? Eure Heiligkeit, darf ich Ihnen Dr. Clifton Kirkpatrick, Beauftragter der Generalversammlung der Presbyterianischen Kirche in den Vereinigten Staaten, vorstellen? Eure Heiligkeit, darf ich Ihnen Dr. William J. Shaw, Präsident der Nationalen Baptistenkonvention, vorstellen? Eure Heiligkeit, darf ich Ihnen Bischof James Leggett, Generalsuperintendent der International Pentecost Holiness Church, vorstellen? Eure Heiligkeit, darf ich Ihnen Dr. Lede Anderson, Präsident der National Association of Evangelicals, vorstellen? Eure Heiligkeit, darf ich Ihnen Bischof David Benke, Präsident des Atlantischen Distrikts der Lutherischen Kirche, vorstellen? Eure Heiligkeit, darf ich Ihnen Elder Bernice King, Tochter des Menschenrechtlers Martin Luther King Jr. und Coretta Scott King, vorstellen? Eure Heiligkeit, darf ich Ihnen Right Reverend Mark Sis vorstellen, Bischof der Episkopalen Diözese von New York, vorstellen?
Sind die Kinder zur Mutter zurückgekehrt?
Eines nach dem anderen.
Lass uns nun anhören, was Tony Palmer sagte. Er ist schon verstorben, doch er repräsentierte den charismatischen Arm der Protestanten. Und dann natürlich die erneute Vereinigung mit Rom.
Ja. Es ist die Herrlichkeit. Wenn ihr akzeptiert, dass Christus in mir wohnt und dass die Gegenwart Gottes in mir ist und die Gegenwart Gottes in euch ist, ist das alles, was wir brauchen. Denn Gott wird alle Lehren aussortieren, wenn wir einmal oben sind. 1999 unterzeichneten die römisch-katholische Kirche und die protestantisch-lutherische Kirche eine gemeinsame Erklärung, die dem Protest ein Ende machte. Brüder und Schwestern, Luthers Protest ist vorbei. Und eurer?
Ich brauche eure Gebete. Und ich werde für euch beten. Ich werde es tun, aber ich brauche eure Gebete. Lasst uns zum Herrn beten, dass ihr uns alle vereint. Komm schon, wir sind Brüder. Und das ist ein Wunder. Das Wunder der Einheit hat angefangen.
Kommt schon, der Mann hat uns gebeten, für ihn zu beten. O Vater, und da wir nicht wissen, wie anders wir für ihn beten sollen, als einzustimmen in seine Suche und sein Herz für die Einheit des Leibes Christi.
His heart for the unity of the body of Christ.
Und so, Vater, beten wir alle, wenn wir gemäß der Schrift nicht wissen, wie wir beten sollen, für ihn im Geist. Wir empfangen die Worte im Heiligen Geist, wir empfangen Gebete des Glaubens. Wir erhalten, Sir, wir empfangen Worte, die nicht unsere eigenen sind. Alle diese Leiter repräsentieren buchstäblich Zehntausende von Menschen. die sie lieben, die mit ihnen Gott glauben. Und als Antwort auf ihre Bitte haben wir gerade für sie und mit ihnen gebetet. Und das taten wir im Geist. Wir danken Gott. Und somit erklären wir alle zusammen: Sei gesegnet. Ich sage euch hier und jetzt, dass der Himmel über das hier begeistert ist.
Sie sind zu einer Behausung der Dämonen geworden. Ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Martin, das ist wirklich sehr ernst.
Ich kann nicht sehen, dass der Himmel darüber begeistert ist.
Der Himmel ist entsetzt.
Und bebt.
Die Botschaft muss hinausgehen. Gefallen, gefallen ist Babylon. Sie ist zu einer Behausung der Dämonen, ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden. Kommt heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel. Martin, wie werden sie das erreichen? Nun, zum ersten sprach er in Zungen. Eine Sprache, die weder der Himmel noch die Engel verstehen.
Nicht einmal er selbst.
Jesus appellierte immer sowohl an den Verstand wie auch an das Herz. Die Musik wird eine sehr wichtige Rolle spielen. Denn wir lesen in Daniel Kapitel 3, Vers 5. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Sie haben ein Bild des Tieres aufgestellt.
So ist es.
Sie sind ein Teil von Babylon geworden. Und sie werden Musik dazu benutzen, um die Menschheit zu hypnotisieren und glauben zu machen, dass es der Heilige Geist ist, wenn es doch ein unreiner Geist ist.
Ja, definitiv.
Elvis las seinem Publikum manchmal Ausschnitte von Blavatskys Buch »Die Stimme der Stille« vor. Dieses Buch empfiehlt die östliche, hinduistische Meditation als Weg zur Selbsterkenntnis. Während die Beatles Maharishis transzendentale Meditation bewarben und ausübten. Als er in Indien war, schrieb John Lennon, einen Fan, transzendentale Meditation ist kein Gesetz zu irgendeiner Religion. Sie gründete sich auf die grundlegenden Wahrheiten aller Religionen. Der gemeinsame Nenner, die tatsächliche Gotteserfahrung. Das als Zweite Vatikanum bekannte Konzil, das in Rom mit mehr als 2000 katholischen Bischöfen aus der ganzen Welt stattfand, half den Weg für die Geistesrichtung des Interreligiösen zu ebnen. Die eine Einheit zwischen den Weltreligionen fördert, indem sie die katholischen Schätze der Mystik, also deren kontemplative Traditionen, weitergibt. Der Begriff kontemplatives Leben stand geschichtlich in Verbindung mit verschiedenen Mönchs- und Nonnenorden, deren Lebensstil sich an asketischen Praktiken und deren kontemplativen Gebet der Stille, einer Form des Mystizismus, orientieren.
Wir wurden vom Zweiten Vatikanum gebeten, mit der östlichen Meditation und östlichem Klostertum in Dialog zu treten, also einen Bereich, in dem das Christentum eine überaus gemeinsame Basis hatte.
Laut dem Zweiten Vatikanum sollten sie die Hauptrolle bei der Evangelisation der Welt spielen. Und genau das geschah. Wir werden jetzt sehen, wie diese interreligiöse Denkrichtung buchstäblich die gleiche Weltsicht wie die der Hexerei fördert. Wer sind wir? Und das wissen die meisten Leute nicht. Ihr entsprangt Gott. Eure innerste DNA ist göttlich. Nun, bei einer Kontemplation begebt ihr euch auf eine Ebene noch unter eurer Gedanken. Auf eine Ebene der Reinheit. Eine Ebene, die wir reines Bewusstsein nennen.
Der mystische, kontemplative, nicht-duale Geist. Ich verwende diese drei Worte gleichbedeutend, denn sie sind das Gleiche.
Es sind nicht einfach zwei, da ist ein Kommunizieren, ein Verschmelzen, indem ihr euch der wirklichen Gegenwart Gottes in euch und als ihr selbst bewusst werdet.
Es ist alles eine Sache des Erwachens. Es ist eine Sache des Sichtbewusstseins. Wenn ihr das erreicht, was jetzt Gott, sein, Bewusstsein ist, gebraucht dafür ein beliebiges Wort, das euch am besten passt. Es spielt keine Rolle. Richard Rohr stimmt mit dem Buch The Common Heart überein, einer 20-jährigen Zusammenfassung des jährlichen interreligiösen Gipfeltreffens mit buddhistischen, hinduistischen, muslimischen, jüdischen, christlichen und Teilnehmern der Sufis und schamanischen Ureinwohner Amerikas. Dabei stimmten sie überein, dass Gott zu groß ist, um in nur eine Religion zu passen. Spirituelle Autorität gründet sich auf innere Erfahrung. Und die Seele eines Menschen ist göttlich. Heilige Schriften werden nur respektiert, wenn sie zur größeren Autorität der Selbsterkenntnis führen. Diese Konzepte über Gott und die Natur des Menschen sind identisch mit der Hexerei, einer Form des Schamanismus.
Martin, hören Sie auf Lehren der Teufel?
Oh, das mit Sicherheit.
Und ist das nur der Katholizismus oder alle Religionen, einschließlich des Protestantismus?
So ist es. Alle Religionen, einschließlich des Protestantismus. Oder was das anbelangt, die Christenheit. Und weißt du, so wie du es schon angesprochen hast, benutzen sie Musik, sogar christliche Musik, um diese Dinge umzusetzen.
Nun, diese Musik spielt so eine wichtige Rolle, weil sie einen in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt. Ob man das jetzt in einem kirchlichen Umfeld oder in einer Spielhölle macht, wo man diese Musik hat, die einen in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt. Oder ob man in einem Einkaufszentrum geht. Es gibt all diese Arten von Musik, die einem die kognitive Funktion ausschalten, sodass man zu einem Kaufroboter wird. Und die Leute werden danach süchtig. Sie werden Abhängige der Einkaufsmeilen. Eine ignatianische Spiritualität. Martin, ignatianische Spiritualität ist eine jesuitische Lehre und entspringt dämonischen Visionen, die der sogenannte Saint Ignatius Loyola hatte.
So ist es.
Die geistlichen Übungen, das ist eine moderne Website, die das beschreibt, sind eine Sammlung von Meditationen, Gebeten und kontemplativen Praktiken, die von Saint Ignatius Loyola entwickelt wurden, um Menschen dabei zu helfen, ihre Beziehung zu Gott zu vertiefen. Das sind Werke. Man geht durch Phasen, man nutzt all seine Sinne, man nutzt den Gesichtssinn, den Geruchssinn, man nutzt den Geschmackssinn und den Tastsinn und man versetzt sich selbst in diese Situationen. Sagen wir einmal eine biblische Szene. Dann wird man zu einem Akteur in dieser Szene und kommuniziert mit den Menschen um einen herum. Ob das jetzt Maria oder Josef oder Paulus sein möge oder wer auch immer es ist, und diese Leute sind tot. Deshalb unterhält man sich dabei mit Dämonen und erhält Anweisungen von Dämonen.
Das ist ganz schön erschreckend. Denn so wie du es gerade ansprachst, kann jemand sagen, ach, aber ich mache so etwas nicht.
Genau das macht man dabei.
Aber das Problem kann sein, dass man es nicht auf dieser Ebene machen muss. Es genügt, wenn man einfach da sitzt und meditiert, was denn die Botschaft für einen selbst wäre.
Ja.
Und sich dann etwas zusammenreimt, das nicht einmal biblisch ist.
Und eine der Methoden, die sie dabei benutzen, ist andauernde Wiederholung. Man muss Sätze oder Wörter wiederholen oder auch einen Namen, sogar den Namen Jesu, dass man beispielsweise dauernd den Namen Jesu beschwört. Man wiederholt das immer wieder und wieder, doch die Bibel sagt, seid nicht wie die Heiden, die immer wiederholen, weil einen das in einen veränderten Bewusstseinszustand versetzt.
Es könnte sogar gefährlich sein, ein Kapitel oder ein Abschnitt immer wieder zu lesen, weil es dann auch passieren kann.
Nun, das nennen sie göttliches Lesen. Sie lesen dabei nicht, was die Bibel sagt, sie lesen es als Mantra und wiederholen es ständig. Das nennen sie Lectio Divina, göttliches Lesen. Es ist dämonisch. Die verbreiteste Weise, durch die Übungen zu gehen, ist jetzt eine Einkehr im Alltag, die ein einmonatiges Programm von täglichem Gebet und Gesprächen mit einem spirituellen Direktor umfasst. Die Bibel sagt, wenn man auf diese Leute hört, anstatt auf das Wort Gottes, ist das Sünde. Ich brauche keinen spirituellen Direktor. Ich habe schon einen spirituellen Direktor. Man nennt ihn Wort Gottes.
Amen.
Rick Ryan sagte in seinem Buch Kirche mit Vision, dass die Bewegung der spirituellen Formation eine lebensnotwendige Botschaft für die Kirche hatte und dem Leib Christi einen Weckruf gab. Lance Witt, Pastor von Saddleback, schreibt über das kontemplative Gebet, Visualisierung, in seinem Artikel mit dem Titel Gottes Gegenwart in der Abgeschiedenheit genießen. Wir sind dafür geschaffen, die Gegenwart Gottes zu genießen, doch das ist leichter gesagt als getan. Im Artikel gebraucht Witt Thomas Merton als Beispiel eines Menschen, der die Abgeschiedenheit kannte. Aber Mertons Abgeschiedenheit war mit seinen buddhistischen Sympathien verknüpft. Merton verglich das kontemplative Gebet mit einem LSD-Trip. Da hatte man die Musik der Beatles, die übrigens von den Jesuiten kontrolliert wurden. All das kam herein. Sie wurden zu einer Behausung der Dämonen. Und wenn man dieser süßen, kontemplativen Musik zuhört, ist das hypnotisch, Martin. Geht heraus, bevor ihr hypnotisiert und gefangen werdet. Witt beendet seinen Artikel folgendermaßen: Das Ziel der Abgeschiedenheit ist nicht so sehr, mich von meiner verrückten Welt zu entkoppeln, sondern mehr ein Frequenzwechsel, wobei man Alpha-Rhythmen verwendet, sodass ich den Vater hören kann. Man hört dabei Dämonen, Martin.
Da liegt das Problem. Wie du schon bei unserem letzten Gespräch erwähntest, ist es doch so, wenn man wirklich Gott reden hören möchte, dann sollte man die Bibel laut lesen.
Ja, genau. Also, was hatte Rick Warren zu einigen dieser Themen zu sagen? Hören wir doch einfach rein.
Also, ich bin von diesem neuen Papst nur noch beeindruckt. Wirklich erstaunlich. Zuallererst einmal stehen in meinem Buch über die drei wichtigsten Wesenszüge für Leiterschaft Demut, Integrität und Großzügigkeit. Und in den ersten Monaten seiner Leitung hat er symbolisch gezeigt, was er ein Leben lang getan hat. Okay? Seine Demut zeigt sich darin, dass er seine eigene Hotelrechnung beim Auschecken bezahlt. Den ganzen Glitzer eintütet und andere Dinge, das Beiwerk der Macht und dergleichen, das ist ein Mensch, der sein Leben mit armen Leuten zugebracht hat. Das ist ein Mann, den ich nebenbei für seine Arbeit mit Menschen bewundere, die AIDS haben. Wie Sie wissen, macht Saddleback das auch. Wir hatten erst den Welt-AIDS-Tag, an dem wir uns wirklich damit befasst haben und versuchten, das Stigma loszuwerden. Wir wollen versuchen, bis zum Ende dieses Jahrzehntes AIDS damit zu vernichten. Und seine Integrität. Nun, ich liebte es, dass er noch bevor er darüber spricht, dass Geschäftsleute habgierig sind, er darüber spricht, dass Bischöfe habgierig sind.
Richtig.
Stimmt. Und bevor er anfängt, über die niedrige Moral in der Welt zu sprechen, spricht er über die niedrige Moral in der Kirche. Okay, machen wir doch zuerst im eigenen Haus sauber.
Er sagte das.
Und ich liebe es.
Preist dieser sogenannte protestantische Prediger den Papst?
Ja.
Und sie zeigen, wie der Papst armen Menschen die Füße wäscht, stimmt's, Martin?
Ja.
Nun, er nimmt den Platz von Jesus Christus ein.
Ja.
Weil er ja ein anderer Christus auf Erden ist. Immerhin saß er ja auf dem großen weißen Thron, richtig? Martin. Jesus war der Einzige, der die Füße seiner Jünger wusch, aber dessen Füße nicht gewaschen wurden.
Ja.
Es war nicht notwendig, dass seine Füße gewaschen wurden, denn er hatte in sich keine Sünde.
Nein.
Aber das Papsttum macht dasselbe. Wogegen die Bibel sagt, dass wir einander die Füße waschen sollen. Aber er steht darüber, dass seine Füße gewaschen werden, weil er die Stelle Christi einnimmt. Er ist der Antichrist.
Ja.
Das Flehen der Propheten, Jesaja 48, Vers 20. Geht heraus aus Babel, flieht von den Chaldäern. Mit fröhlichem Schall verkündigt dies und lasst es hören, tragt's hinaus bis an die Enden der Erde und sprecht, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Martin, hier spricht Jesaja, das ist noch vor der babylonischen Gefangenschaft. Und er warnt, flieht aus Babylon. Jeremia 51, Vers 6, flieht hinaus aus Babel. Gott wiederholte die Botschaft.
Ja.
Das war zu der Zeit, als die Gefangenschaft tatsächlich passierte, als Jerusalem fiel. Und rettet jeder seine Seele, damit ihr nicht umkommt in seiner Missetat. Denn dies ist die Zeit der Rache des Herrn. Er bezahlt ihm, was es verdient hat. Das war der Typus. Wir alle leben im Antitypus. Lass uns diese Zitate aus dem Buch Propheten und Könige lesen. Alle, deren Geist Gott erweckt hatte, ein Zitat aus Esra 1, Vers 5, waren aufgrund des Erlasses des Cyrus heimgekehrt. Aber Gott hörte nicht auf, an denen zu wirken, die freiwillig im Land ihrer Verbannung blieben. Durch vielfältige Vermittlung ermöglichte er auch ihnen die Rückkehr. Die große Zahl derer jedoch, die nicht auf den Erlass des Cyrus reagiert hatte, blieb auch für spätere Einwirkungen unempfänglich. Selbst als Zacharja sie warnend bat, ohne weitere Verzögerung aus Babylon zu fliehen, blieb die Aufforderung unbeachtet.
Das ist ein erschreckender Typus.
Und ich befürchte, dass auch heute Ähnliches herauskommen wird. Dann kam ein Todesbefehl. Unterdessen änderten sich die Verhältnisse im Medisch-Persischen Reich rasch. auf Darius Hystaspes, unter dessen Regierung den Juden auffallend große Gunst erwiesen worden war, folgte Xerxes der Große. Während seiner Herrschaft waren jene Juden, die der Aufforderung zur Flucht keine Beachtung geschenkt hatten, gezwungen, einer schrecklichen Krise die Stirn zu bieten. Da sie es abgelehnt hatten, den von Gott vorgesehenen Weg der Rettung zu benutzen, mussten sie jetzt dem Tod ins Auge sehen, weil es einen Todesbefehl gab. Wird es wieder einen Todesbefehl geben?
Ja. Wenn man also den Ruf, herauszukommen, nicht beachtet, wird man im gleichen Problem gefangen sein.
Hier ist ein Artikel aus dem Review and Herald. Gott hatte seinem Volk sowohl durch den Propheten Zacharia als auch durch ihre eigene kürzlich durchlebte Erfahrung in den unruhigen Zeiten von Esther und Mordecai deutlich gewarnt, aus Babylon zu fliehen. Die Zeit war gekommen, in der es gefährlich war, länger inmitten des heidnischen Einflusses zu leben. In Anbetracht der veränderten Bedingungen hätten die Priester in Babylon rasch in dem Ruf, wer ist auf der Seite des Herrn, eine besondere Aufforderung an sie erkennen sollen, nach Jerusalem zurückzukehren. Wir stehen unter einem besonderen Ruf, zu den Wegen Gottes zurückzukehren. Die Gebote Gottes zu halten und auch am Zeugnis Jesu festzuhalten. Die Gebote zu halten und dem Glauben Jesu zu haben.
So ist es.
Offenbarung 18, Vers 11. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Martin, in dem Video sahen wir, dass der Papst eine Übereinkunft mit all den Kaufleuten der Erde hat. Und wessen Moralität müssen sie folgen?
Seiner.
Seiner?
Ja.
Vers 12. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Das deckt so ziemlich alles ab, stimmt's?
So ist es.
Aber ihre größte Handelsware ist?
Die Seelen der Menschen.
Das ist schrecklich. Und sie machen es auch buchstäblich mit Menschenhandel.
Mit Menschenhandel. In der früheren Folie fanden wir das Wort auch schon.
Wenden wir uns doch jetzt Offenbarung 17 zu, um etwas Hilfe zu bekommen. Hier steht, und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Also diese Kirche, die die Nation kontrolliert, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das vollen Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Was für eine schreckliche Beschreibung. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Martin, ist das die Kleidung des Papsttums?
Ich denke, inzwischen sollte man es schon selbst sehen. Mit Hesekiel, Offenbarung und dem allen. Jetzt kann man schon sehen, wie diese Darstellung das Tier beschreibt.
Ja, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Martin, Sie sind so arrogant. Die römische Kirche ist die einzige, die sich selbst als eine Frau mit einem goldenen Becher darstellt. Wenn man in den Vatikan hineingeht und gleich rechts in einem Nebenraum abbiegt, steht da eine große Statue einer Frau mit einem goldenen Becher in der Hand. Natürlich gibt es da auch die Darstellung, wie Martin Luther und Calvin ausgelöscht werden. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben. Geheimnis. Sie hat eine Außenlehre und eine Innenlehre.
Exoterisch und esoterisch.
Richtig. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Sie ist die Mutter und die anderen, ganz egal wer sie sind, ganz egal, wie man die religiösen Systeme nennt, ganz egal, wie viele Millionen Anhänger sie haben, sind ihre Kinder. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Martin, ich würde mich auch verwundern, und zwar über die Langmütigkeit Gottes.
Das ist wahr.
Und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Diese Frau, diese Kirche, kontrolliert das Tier, die politischen Systeme der Welt und das Gewissen der Menschen.
and the consciences of men.
Sie wurde sehr eindeutig identifiziert. Martin Luthers Bibel zeigte die Frau, die das Tier reitet, und die Könige der Erde beugen sich vor ihr nieder. Er machte es überdeutlich und setzte die dreifache päpstliche Tiara auf den Kopf der Frau. War die Welt gewarnt? Haben Sie es vergessen?
Ja, das haben Sie. Sie sind zurückgekehrt, wie wir schon gezeigt haben, seit die Botschaften hinausgehen.
Haben Sie nicht den Papst gesegnet?
Sie sind alle zurück.
Babylon, du bist eine Behausung der Dämonen. Diese Darstellung in der Lutherbibel von den zwei Zeugen, dem Alten und dem Neuen Testament und ihrem Gegner, dem Drache mit der dreifachen Krone auf seinem Kopf. Dann gab es Druck und er musste sie entfernen und ihm eine königliche Krone aufsetzen. Martin Luther regte sich sehr darüber auf. Also ließ er es neu zeichnen, diesmal mit einer großen dreifachen Krone auf dem Kopf des Drachen. Das ist der Feind, der Drache und das Papsttum. Diese beiden. Martin, man kann denken, dass all die anderen Religionen der Feind sind, vielleicht sogar Terroristen oder was auch immer. Und man kann ihnen ganz nach Belieben Namen geben. Sie sind alle Teil des babylonischen Systems und sie sind alle Teil dieser Brüder der Fratelli Tutti. Habt nichts mit ihnen zu tun. Kommt heraus aus ihr, mein Volk. Habt nicht Teil an ihren Sünden. Denn sie sind die eingeschworenen Feinde der zwei Zeugen. Die Bibel und nichts als der Bibel. Das Alte und das Neue Testament. Der Typus und der Antitypus.
Ja.
Martin, können wir sagen, dass sie sich in Rebellion gegen das Wort Gottes befinden?
Oh, definitiv.
1. Samuel 15, 23. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei oder Zauberei. Und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Verwirft Gott hier einen anderen König?
Ja, und sogar den König von Tyrus.
Martin, Gott ist so treu. Er möchte, dass jeder es versteht. Und es gibt Nachrichten, die in der Welt kursieren, die die Menschen entsetzen und sie zweimal hinschauen lassen sollten. Aber sie tun es nicht. Hier neue Informationen vom 28. Oktober 2023. Der Missbrauch durch die spanische Kirche betraf 200.000 Kinder, wie eine Kommission herausfindet. Wie eine unabhängige Kommission herausfand, haben schätzungsweise mehr als 200.000 Kinder sexuellen Missbrauch durch den spanischen katholischen Klerus erlitten. Martin, das kann in jeder Kirche passieren. Aber in dieser Größenordnung?
Ich weiß nicht.
200.000 Kinder in Spanien missbraucht?
Und diese Beständigkeit?
Ja. Hier ist ein anderer Artikel, auch ziemlich neu. Bericht, mehr als 4.000 Kinder durch die katholische Kirche in Portugal missbraucht. Eine Kommission, die den Sachverhalt untersuchte, sagte aus, dass 77% der Täter Priester und die meisten Opfer männlich waren. Martin, das ist entsetzlich, denn die Bibel beschreibt tatsächlich, dass Menschen zu Opfern gemacht werden.
Ja, die Seelen der Menschen.
Und in diesen Organisationen findet Menschenhandel statt. Und es wird mit einer Entschuldigung unter den Teppich gekehrt. Was ist mit den Internaten in Kanada? Kanadas Internate waren der Horror. Gegründet, um Völkermord an der Urbevölkerung durchzuführen, schafften sie Bedingungen, die Tausende von Kindern umbrachten. Anmerkung der Redaktion: Diese Geschichte wurde angesichts des Besuchs von Papst Franziskus in Kanada erneut veröffentlicht, um sich an der indigenen Community für mehr als ein Jahrhundert des landesweiten Missbrauchs durch Missionare in den Internaten zu entschuldigen. Die Geschichte ist voll von diesen Dingen. Ob man jetzt ins Mittelalter geht, was da in den Klöstern geschah, was in den Verliesen an diesen Orten geschah, wo man die kleinen Kinder opferte. Das ist ein entsetzliches System. Deshalb wurden in England eine Zeit lang die Klöster abgeschafft. Die entsetzlichen Dinge, die der Mystizismus, der dabei eine Rolle spielte.
Ja.
Es ist eine Form der Sexanbetung, heidnische Anbetung.
Wir sahen das auch in der vorigen Folge. Das ist Teil des alten babylonischen Anbetungssystems.
Kinderopfer waren Teil davon. Wir wollen nicht in all die Einzelheiten gehen, aber dieses System ist zu einer Behausung von Dämonen geworden. Sie ist ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Und jeder, der sich willentlich mit ihr verbindet, sie preist, sich vor ihr niederwirft, ist ein Feind Gottes. Hier noch ein Artikel. Was bedeutet ein vollkommener Ablass? Haftpflichtversicherung für unsere Sünden. Martin, das ist aus unserer Zeit. Das stammt aus dem Jahr 2022. Alle Gläubigen, die am Welttag der Großeltern und alten Menschen am 24. Juli 2022 der Zeremonie des Papstes oder an einer der weltweit stattfindenden Veranstaltungen teilnehmen, können einen vollkommenen Ablass erwerben. Wie muss man sich das vorstellen? Man zahlt und bekommt seine Sünden vergeben? Es gibt zwar eine Verbindung zwischen Ablass und Sündenvergebung, aber wenn mir ein Ablass gewährt wird, dann werden mir nicht die Sünden vergeben, sondern dann ist das ein Nachlass von zeitlichen Sündenstrafen. Das heißt, zwischen Vergebung und dem Wiedergutmachen eines Schadens gibt es einen Unterschied. Nun, diese Ablässe finden unter der Anweisung von Papst Franziskus statt.
Ja, es ist nicht etwas aus dem Mittelalter.
Nein. Und warum machen sie es so öffentlich? Sie reiben es den Protestanten richtig unter die Nase und sagen damit, uns kümmert es nicht, dass ihr uns bloßgestellt hattet. Ihr seid wieder zurück bei uns. Und wir werden euch zeigen, dass wir uns nicht geändert haben. Weißt du, wie lächerlich das sein wird?
Ja.
Sie haben jetzt ein System, Martin, wobei am Freitag die Kirchenglocken läuten, um des Todes Jesu am Kreuz zu gedenken. So sagen sie jedenfalls. Und wenn man in der Zeit, in der die Glocken läuten, 5 Vaterunser aufsagt, dann erhält man einen Ablass. Einen völligen Nachlass der Sündenstrafen. Das ist so eine Gotteslästerung. Das ist so eine Dummheit. Und dass Protestanten da mitmachen, ist für mich einfach nur erstaunlich. Und immer noch bei der ökumenischen Bewegung weitermachen?
Ja, und leider ist es so, wie wir schon in der letzten Folge zum Mahlzeichen gezeigt haben, wenn man ihre Ausreden hernehmen will, um das Mahlzeichen, also die Sonntagsheiligung, zu behalten, hängt man sich leider an dieses System.
Dann betet man das Tier an. Bevor er aus dem Himmel vertrieben wurde, hatte Satan eine Unterredung mit Gott. Er erkannte seinen Charakter, doch seitdem war es sein Bestreben, diesen Charakter falsch darzustellen. Auf seine Anregung hin schuf die Religion seither eine Reihe von Bußübungen und Selbstkasteiungen oder prächtige Bilder und Prunk. Es gibt viele Formen der Religion, die vom Feind Gottes eingerichtet wurden, die so fern von Christus sind, wie es die Opfergabe Kains war. All diese Aktivitäten, um Vergebung zu erlangen, sind so ohne Christus, wie es das Opfer Kains war. Kannst du dir einen protestantischen Pfarrer vorstellen, der an einem ökumenischen Prozess teilnimmt und sich vor Bildnissen niederbeugt? Kannst du dir vorstellen, dass das heute in der Welt geschieht?
Das ist eine Lästerung Gottes.
Ich bin entsetzt. Hier wird über Offenbarung 18 gesprochen. Das ganze Kapitel 18 der Offenbarung zeigt, dass unter Babylon die Kirchen zu verstehen sind, die die Botschaften des ersten, zweiten und dritten Engel nicht angenommen haben. Beim Läuten der Glocke, 5 Vater Unser zu sprechen, soll den Platz der Gerechtigkeit Christi einnehmen? Wie tief kann man eigentlich fallen? Sie verweigerten sich der Wahrheit und nahmen eine Lüge an. Sie lehnten die Wahrheit Gottes ab. Wie man in 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12 nachlesen kann, ist dort der Antichrist deutlich definiert. Er sitzt im Tempel Gottes, also in der Kirche, und gibt sich als Gott aus. Die Botschaft von Offenbarung 18 ist unmissverständlich in ihrer Beschreibung. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Niemand, der dieses Kapitel liest, braucht sich täuschen lassen. Der Wein Babylons ist das Erheben des falschen und unechten Sabbats über den Sabbat, den der Herr Jehova zum Nutzen der Menschen segnete und heiligte, sowie die Unsterblichkeit der Seele. Nun, darüber sprachen wir schon, als wir das Mahlzeichen des Tieres besprachen. Derartige Irrlehren und die Ablehnung der Wahrheit verwandeln die Kirche zu Babylon. Könige, Kaufleute, Herrscher und Lehrer der Religion befinden sich alle in korrupter Übereinstimmung. Wir haben das gesehen. Und was wird das Resultat davon sein, Martin? Offenbarung 16, Vers 12. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Was den großen Strom Euphrat angeht, sind jetzt alle ganz aufgeregt, weil er buchstäblich ausgetrocknet ist, weil man einen Damm baute.
Das ist hier nicht gemeint.
Nein, das ist hier nicht gemeint. Das buchstäbliche Babylon ist schon Geschichte. Die Wasser, die man sah, waren Völkerscharen, die sie nährten. Die Wasser stellen doch Völker, Nationen, Völkerscharen und Könige dar. Doch diese Wasser werden austrocknen.
Das ist am Ende.
Wenn die Plagen fallen, Martin, werden sie sehen, dass Gott sich nicht in dieser Bewegung befand. Und die Könige aus dem Osten? Und ich sah die Herrlichkeit des Gottes von Israel aus dem Osten herannahen.
Das ist so wichtig, denn die charismatischen Kirchen sagen so gerne, dass diese Könige China und Russland sind.
Das hat nichts mit ihnen zu tun. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Das sind einmal all die spiritistischen Religionen mit kontemplativem Gebet und all dem Unsinn, was wir gerade gesehen haben. Und aus dem Maul des Tieres, das einem sagt, dass man einem Erlass seiner Sündenstrafen erlangt, indem man einfach eine betagte Person besucht. Was für ein Riesenhaufen an Unsinn. Also ich sage damit übrigens nicht, dass man keine älteren Leute besuchen sollte. Und aus dem Munde des falschen Propheten. Wir sahen Leute wie Kenneth Copeland und Rick Warren, wie sie sprachen und einem sagten, das sei der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nein, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes, des Allmächtigen. Hier ist der Zusammenprall der Geisteshaltungen.
So ist es.
Das ist die Schlacht von Harmageddon. Hier muss man seine Entscheidungen treffen. Entweder bleibt man beim System oder man kommt heraus. Jeremia 51,9 sagt, wir haben Babel heilen wollen, aber es ist nicht gesund geworden. Martin, sie kann nicht geheilt werden.
Man kann keinen Frieden zwischen Christus und Satan schließen.
Nein.
Man muss sich hinter den einen oder den anderen stellen.
Man muss sich einem von ihnen ergeben. Deshalb heißt es, verlasst es und lasst uns jeder in sein Land ziehen. Denn sein Gericht reicht bis zum Himmel und steigt bis zu den Wolken empor. Offenbarung 19, Vers 20, und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahm und die sein Bild anbeteten, die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Martin, die religiösen Systeme werden vernichtet werden.
Ja.
Interessanterweise ist der Drache nicht dabei.
Nein.
Denn er wird im Millennium weiterleben.
Ja, 1000 Jahre.
Aber es wird niemand da sein, den er verführen kann, denn sie werden tot sein. Es wird hier auf Erden keine 1000 Jahre Frieden geben. Das ist eine falsche jesuitische Lehre, die vom Protestantismus ebenfalls geschluckt wurde. Es ist Teil des babylonischen Weins. Martin, lass uns zusammenfassen. Dieser andere Engel sagt, dass Babylon gefallen ist. Und er gibt einen Einblick in all die Verderbnisse, die seit der ersten Ankündigung über Babylon in die Kirchen eingedrungen sind. Martin, Gott ist so gut. Er hat diese Botschaft ein ums andere Mal wiederholen lassen, damit die Leute es begreifen.
Ja.
Die protestantische Reformation definierte es sehr deutlich. Die Protestanten vergaßen es, 1844 wurde die Botschaft wiederholt.
Ja.
Sie weigerten sich, mit ihr zu gehen, sondern wandten sich der Ökumenenbewegung zu.
Das ist der letzte Aufruf.
Und jetzt kommt der letzte Aufruf. Das ist der letzte Aufruf. Das ist der laute Ruf. Entweder nehmen wir diese Botschaft an und trennen uns von Babylon und schließen uns denen an, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben, oder wir erhalten die Plagen. Möge Gott uns die Weisheit geben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, was für eine nachdrückliche Warnung. Eine Warnung, die einem liebenden Herzen entspringt. Denn sie wurde ein ums andere Mal und immer wieder wiederholt. Sie wurde nicht nur wiederholt, sondern auch immer wieder erklärt. Und niemand will dem folgen. Bitte, Herr, schick deinen Geist, damit Menschen die richtige Entscheidung treffen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.